Wo Recht lebt. Verlag Österreich, der Podcast.
Folge 11, das Informationsfreiheitsgesetz. Mit Privatdozent Dr. Dr. Christian Schneider und Dr. Georg Mirnitzki.
Es ist schon klar geregelt, was sind Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse? Habe ich die Rechte zur Veröffentlichung oder habe ich es nicht? Aber pauschal zu sagen, das unterliegt alles der Geheimhaltung, das gibt das Gesetz nicht her.
Allgemeiner Grundsatz im österreichischen Recht, es ist unzulässig, durch privatrechtliche Vereinbarung über öffentlich-rechtliche Ansprüche zu verfügen. Das führt doch zu schwierigen Abgrenzungsfragen, weil oft nicht klar ist, wo ist hier die Demarkationslinie zwischen Handeln als Organ der Verwaltung und Handeln als gewöhnlicher, typischer, privater Informationspflichtiger zu ziehen.
Das Amtsgeheimnis ist abgeschafft. Von vielen Seiten in Österreich lange ersehnt, ist dieser Wunsch mit dem Informationsfreiheitsgesetz, kurz IFG, in Erfüllung gegangen. Das Gesetz ist am 1. September 2025 in Kraft getreten. Es regelt, welche Informationen Verwaltung, Gerichte oder Unternehmen mit Beteiligung der öffentlichen Hand veröffentlichen müssen und welche Informationen sie auf Anfrage weitergeben müssen. Mein Name ist Roman Tronner und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Folge 11 von Wo Recht lebt. Ich bin heute zu Gast in der Rechtsanwaltskanzlei BPV Hügel, wo ich mit zwei Experten zum IFG spreche. Mit Georg Mirnitzki, guten Tag.
Grüß Gott.
Dr. Georg Mirnitzki ist Jurist in der niederösterreichischen Landesregierung und dort stellvertretender Leiter der Abteilung Gemeinden. Er hat den bereits 2024 im Verlag Österreich erschienenen Kommentar zum IFG verfasst, sozusagen aus der Perspektive einer Gebietskörperschaft. Und ich begrüße Rechtsanwalt Christian Schneider. Guten Tag.
Grüß Gott.
Privatdozent Dr. Dr. Christian F. Schneider ist Partner bei BPV Hügel Rechtsanwälte und dort Leiter der Praxisgruppe Öffentliches Recht. Auch er hat einen Kommentar zum IFG im Verlag Österreich verfasst, der im Frühjahr 2025 herausgekommen ist. Kommen wir zum Gesetz, seinen Feinheiten und Tücken. Es gibt einige Besonderheiten und zentrale Elemente, die wir besprechen werden. Da ist zunächst einmal das Recht auf Information. Dieses ist ja als Grundrecht ausgestaltet und in der Bundesverfassung festgehalten. Zweitens die Frage, was ist eigentlich Information im allgemeinen Interesse, so wie es im Gesetz formuliert ist? Wie ist es definiert? Wer legt es fest? Und damit in Verbindung drittens, wie komme ich an Originaldokumente und welche Ausnahmen gibt es da? Viertens, daran schließe ich an, die Frage des Verfahrens. Wie komme ich an Informationen und welche Fristen sind damit geregelt? Und der fünfte Teil ist wahrscheinlich am interessantesten. Wie sind Private vom Gesetz erfasst? Welche Rechte haben Dritte? Wie sind sie vor dem Informationsinteresse der Allgemeinheit geschützt? Herr Schneider, ich beginne mit Ihnen und starte mit dem Thema Grundrecht auf Information. Warum ist es als Grundrecht in der Verfassung festgehalten und welche Rolle spielt diese Ausgestaltung für die Informationsfreiheit?
Das Recht auf Zugang zu Informationen ist deshalb als Grundrecht ausgestaltet, weil im Zuge der Gesetzwerdung bzw. der Verfassungswerdung man sich entschlossen hat, es als Grundrecht auszugestalten. Das war nicht immer so. Auch die Vorgängerregelung, die Auskunftspflicht, die war nicht als Grundrecht ausgestaltet, sondern als verfassungsrechtlicher Auftrag an den einfachen Gesetzgeber, eine Auskunftspflicht vorzusehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Schaffung eines Grundrechts insbesondere deshalb erfolgt ist, weil man der Informationsfreiheit einen höheren Stellenwert einräumen wollte.
Stellt sich beim Thema Grundrechte natürlich auch die Frage nach dem Konflikt mit anderen Grundrechten, derer es ja doch einige gibt in unserer Verfassung. Sehen Sie da schon Konflikte am Horizont auftauchen?
Ja, ich denke hier vor allem an zwei Grundrechte, die in ganz besonderer Weise tangiert sind, wo es eben gegenläufige Interessen gibt. Da ist zuallererst das Grundrecht auf Datenschutz zu nennen. Das ergibt sich schon allein daraus, dass die Datenschutzbehörde, die ja hier eine wesentliche Beratungsfunktion nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat, einen eigenen Leitfaden veröffentlicht hat, der auch gerade versucht, das Informationsfreiheitsgesetz vor dem Hintergrund des Datenschutzes unter ganz besonderer Berücksichtigung der Datenschutzgrundverordnung einzuordnen. Das ist das eine Grundrecht, da geht es um die personenbezogenen Daten, sowohl von natürlichen Personen, aber auch da der Begriff des Grundrechts auf Datenschutz im IFG weiter verstanden wird um jene juristischer Personen. Und das zweite Grundrecht, das hier in besonderer Weise betroffen ist, ist das Grundrecht auf Privat- und Familienleben. Warum das? Weil zahlreiche gegenläufige Interessen eben durch dieses Recht geschützt werden. So werden zum Beispiel Berufsgeschäfts- und Betriebsgeheimnisse nach der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte auch durch Artikel 8 MRK das Grundrecht auf Achtung des Privat- und Familienlebens geschützt. Und das sind auf jeden Fall jene zwei Grundrechte, wo ich hier das höchste Spannungsverhältnis sehe. Dann kann man sich natürlich über das Recht auf Eigentum unterhalten. Da geht es auch um Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse oder Urheberrecht und Ähnliches. Aber Datenschutz und Privat- und Familienleben sind sicher jene Grundrechte, die hier am wesentlichsten tangiert erscheinen.
Infofeature. Die Informationsfreiheit ist also als Grundrecht ausgestaltet. Was damit gemeint ist, wird klarer, wenn man einen Blick auf den internationalen Vergleich wirft, insbesondere auf andere europäische Staaten. In nahezu allen europäischen Ländern bestehen bereits seit längerem Informationsfreiheitsregelungen. Österreich gilt in diesem Bereich als Nachzügler. Dass wir bis zum 31. August 2025 das Amtsgeheimnis gehabt haben, war einer der wesentlichen Gründe dafür, dass wir in internationalen Transparenzindizes schlecht abgeschnitten haben. Wenn man das IFG vergleicht, dann fällt eines auf. Was es in anderen Ländern vielfach gibt, gibt es in Österreich nicht. In Informationsfreiheitsgesetzen anderer Länder ist es nämlich so, dass nicht jenes Organ, bei dem die Information vorhanden ist, über den Zugang entscheidet unter Nachprüfung der Kontrolle durch die Verwaltungsgerichte, sondern es gibt eine unabhängige Stelle, die entscheidet. Und diese gewährt den Zugang oder eben auch nicht. Interessant ist, dass in Österreich die Einrichtung einer solchen Instanz allerdings ohne verfassungsrechtliche Anpassungen nicht möglich gewesen wäre. Der Grund liegt im Konzept der sogenannten obersten Organe, also Bundesregierung, BundeskanzlerInnen, BundesministerInnen auf Bundesebene sowie den Landesregierungen auf Landesebene. Der Verfassungsgerichtshof hat bereits vor rund 15 Jahren im Zusammenhang mit dem Vergaberecht judiziert, dass sich diese obersten Organe keiner anderen, auch nicht unabhängigen Behörden unterordnen dürfen. Es sei denn, die Verfassung sieht dafür ausdrücklich eine Grundlage vor. Dass die Informationsfreiheit als Grundrecht ausgestaltet wurde, bedeutet aber, dass Informationsfreiheit in Österreich ein hohes Gewicht genießt. Sie ermächtigt jede Person gegenüber dem Staat und kann nur durch andere Grundrechte oder sehr wichtige Gründe eingeschränkt werden.
Herr Dr. Minitzki, interessant ist ja natürlich jetzt auch die Frage, was ist eigentlich Information, die geteilt werden soll mit der Öffentlichkeit und auf die ich als Bürger oder Bürgerin ein Anrecht habe. Das heißt, zentrale Frage der Definition, Paragraph 2 tut dies im Gesetz. Was sind Informationen von allgemeinem Interesse?
Ich würde sogar ein bisschen ausholen. Ich würde mal sagen, was ist Information? Weil damit das Informationsfreiheitsgesetz überhaupt anwendbar ist, brauche ich einmal, muss ich einmal wissen, was eine Information ist. Da ist das IFG so nett und definiert das relativ ausführlich mit, ist jeder amtlich oder unternehmerischen Zwecken dienende Aufzeichnung im Tätigkeitsbereich eines Unternehmens, einer Stiftung, im Wirkungsbereich eines Organs, die unabhängig von der Form vorhanden und verfügbar ist. Also das ist einmal eine sehr weite Definition. Die Information von allgemeinem Interesse ist dann noch eine Sonderfall der Information, weil das sind die Informationen, die ich veröffentlichen muss. Das sind solche Informationen, die für einen allgemeinen Personenkreis, also für einen unbestimmten Personenkreis, relevant sind oder ihn betreffen. Also das sind die beiden Felder, zwischen denen wir uns im IFG hier bewegen, und das obliegt bei den Informationen von allgemeinem Interesse, ob hier ein allgemeines Interesse vorhanden ist, ausschließlich der Behörde, also der verpflichteten Stelle, denn die muss veröffentlichen, weil nur Informationen von allgemeinem Interesse sind zu veröffentlichen. Allenfalls kann natürlich die Datenschutzbehörde bei einer Datenschutzverletzung entscheiden, ob das überhaupt eine Information von allgemeinem Interesse war. Aber was eine Information an sich ist, das entscheidet im ersten Fall die Behörde und dann in weiterer Folge die Verwaltungsgerichte, Verfassungsgericht, Verwaltungsgerichtshof im Rechtsschutzweg.
Das heißt, es ist eigentlich das Gesetz noch nicht wirklich sehr präzise, was die allgemeine Information ist.
Grundformen stehen schon, finde ich, relativ gut fest, wenn man sich die Literatur anschaut, aber es gibt halt ein paar Spezialfälle. Die herrschende Lehre und auch die herrschende Judikatur wird beispielsweise das, was sie im Kopf haben, im Gedächtnis, sagen, das ist keine Information, weil das ist keine Aufzeichnung. Gibt aber eine Entscheidung vom BVWG, die gesagt hat, zur Auskunftspflicht, naja, dann kann ich ja Mitarbeiter einvernehmen. Also da greife ich auf den Kopf zu, wenn ich jemanden einvernehme. Andere Frage wäre beispielsweise Kunstwerke. Der Hermann Nitsch, der im Landesmuseum beispielsweise hängt, naja, das ist ja etwas, was materiell da ist. Ist das eine Information? Kann ich den anfordern? Würde ich sagen, nein, weil das Kunstwerk für sich selber steht. Aber das sind so die Feinheiten im Endeffekt, die uns vielleicht die Rechtsprechung einmal sagen wird, ob man den Hermann Nitsch nach Hause geschickt bekommt als unmittelbaren Informationszugang. Ich glaube nicht, aber es wäre denkbar.
Woher weiß ich eigentlich, welche Information von öffentlichem Interesse ist?
Da geht es quasi um die Frage, welchem Zweck die Information dient. Ich vereinfache jetzt, sie muss einem Zweck des Informationspflichtigen dienen. Das ergibt sich eben aus der Definition der Information. Jede amtlichen oder unternehmerischen Zwecken dienende Aufzeichnung im Wirkungsbereich, ich verkürze jetzt, eines Informationspflichtigen. Irgendwelche privaten Aufzeichnungen, etwa vom Dr. Mirnitzki, die er jetzt in St. Pölten in seinem Büro führt, aber die keinen Connex haben zu seiner beruflichen, sprich zur amtlichen Tätigkeit, das sind keine dem IFG unterliegenden Informationen. Da gibt es natürlich dann schwierige Abgrenzungsfragen. Ich denke jetzt an oberste Organe, den Bundeskanzler oder einen Bundesminister. Die sind ja in Personalunion auch gleichzeitig Parteipolitiker. Und da stellt sich halt dann die Frage, war der Betreffende jetzt hier in seiner Funktion als Verwaltungsorgan aktiv oder eben in seiner Funktion als Parteipolitiker in letzterer Hinsicht unterliegt die Aufzeichnung nicht dem IFG, weil es sich um keine Information im Sinne des IFG handelt. Dieses Abgrenzungsthema ist seit Jahren bekannt. Man erinnert sich an einen verstorbenen Kärntner Landeshauptmann, der irgendwann einmal nach Libyen und in den Irak gereist ist. Da hat sich auch damals die Frage gestellt, war das eine private Reise oder hatte das einen ausreichenden Konnex zu seiner amtlichen Tätigkeit.
Der schönste Abgrenzungsfall ist das Foto meiner Töchter, das ich am Schreibtisch stehen habe. Das ist keine Information im Sinne des IFGs. Aber alles andere, was auf meinem Schreibtisch liegt, wird man wahrscheinlich sagen, grundsätzlich schon.
Und es genügt auch ein teilweiser amtlicher Bezug.
Jetzt geht es um sozusagen die Ausnahmen. Das Gesetz in § 6 spricht ja von geheim zu haltenden Informationen und definiert diese, also die Geheimhaltungspflichten. Daneben gibt es ja aber auch grundsätzlich generelle Geheimhaltungsvereinbarungen. Also ich denke zum Beispiel an Verträge, wo es zum Beispiel einen Vertrag gibt eines Konsortiums, das ein Bauprojekt zum Beispiel abwickelt im Auftrag der öffentlichen Hand. Und diese Geheimhaltungsvereinbarung ist ja nun eigentlich sozusagen nicht IFG. Wie hängen diese beiden Einflussbereiche zusammen?
Ja, das Thema Geheimhaltungsvereinbarungen und öffentlich-rechtliche Auskunftsansprüche ist ein sehr altes Thema. Das ist immer wieder versucht worden. Klassisches Beispiel im Telekommunikationsrecht hat man gemeint, man kann Auskunftspflichten gegenüber der Regulierungsbehörde dadurch entgehen, dass man in einen Vertrag als auskunftspflichtiges Unternehmen in einen Vertrag mit einem Dritten hineinschreibt, ist geheim zu halten. Und auf diese Geheimhaltung hat man sich gegenüber der Behörde berufen. Hier haben wir in Wahrheit die gleichartige Situation. Da gab es auch in der Tat gleich kurz nach Inkrafttreten des IFG einen Fall in Oberösterreich, wo im Zusammenhang mit einer Verordnung eines Zweitwohnsitzgebietes geglaubt wurde, man könne die Offenlegung der Entscheidungsgrundlagen, mit denen man einen Raumplaner beauftragt hat, dadurch verhindern, dass man in den Vertrag mit diesem Raumplaner eine mit hoher Penale versehene Geheimhaltungsklausel hineinschreibt. Und dazu muss man sagen, allgemeiner Grundsatz im österreichischen Recht, es ist unzulässig, durch privatrechtliche Vereinbarung über öffentlich-rechtliche Ansprüche zu verfügen. Ich kann mich also nicht vertraglich dazu verpflichten, einen Hoheitsakt zu setzen oder nicht zu setzen. Es gibt eine Ausnahme von dem Grundsatz, die hier allerdings keine Rolle spielt. Es ist also nicht möglich, durch eine Geheimhaltungsvereinbarung über Informationserteilungsansprüche nach dem IFG zu disponieren. Was man vielleicht schon sagen kann, ist, wenn jetzt Parteien in einen Vertrag eine Geheimhaltungsvereinbarung hineinschreiben, dann wird man sich wahrscheinlich, wenn es darum geht, den Anspruch auf Informationserteilung gegenüber dem Anspruch auf Geheimhaltung abzuwägen, kann das vielleicht manchmal bis zu einem gewissen Grad ein Indiz dafür sein, wie man die Interessen zu gewichten hat, aber das ist es auch schon, mehr ist es nicht.
Infofeature. Vom Amtsgeheimnis in der Monarchie bis zum Informationsfreiheitsgesetz. Beim Thema der Geheimhaltung ist es spannend, auf Österreichs Geschichte zu schauen. Wie haben sich Geheimhaltung und Informationsfreiheit in Österreich eigentlich entwickelt? Über 100 Jahre lang galt in Österreich das Amtsgeheimnis als Grundprinzip staatlichen Handelns. Seinen Ursprung hat es in der Monarchie, wo Verwaltung und Politik vor allem eines waren, nach innen gerichtet und verschwiegen. Information galt als Macht und diese Macht blieb in den Amtsstuben. 1925 wurde das Amtsgeheimnis in die Bundesverfassung übernommen. Artikel 20 Absatz 3 sicherte den Schutz des Amtsgeheimnisses. Ein Relikt aus einer Zeit, in der Kontrolle durch BürgerInnen noch kein Ziel, sondern eher als Gefahr schien. Was in anderen Demokratien zum Standard wurde, das Recht, staatliche Informationen einzusehen, blieb hierzulande jahrzehntelang eine Ausnahme. 1988 wurde zwar die Auskunftspflicht eingeführt, diese gewährte aber keinen direkten Informationszugang. Ebenso gewährte sie kein Grundrecht auf Auskunft, sondern war nur einfach gesetzlich verankert. Erst in den 2000er Jahren begann sich der Diskurs zu drehen. JournalistInnen, NGOs und Transparenzinitiativen machten Druck. Österreich solle endlich den Schritt zur Informationsfreiheit wagen. 2025 ist es nun soweit. Mit dem Informationsfreiheitsgesetz fällt das Amtsgeheimnis. Ein unmittelbarer Informationszugang soll nun die Regel sein. Ein Perspektivenwechsel, der das Verhältnis zwischen Staat und BürgerInnen nachhaltig verändern soll. Öffentliche Informationen gehören nun nicht mehr der Verwaltung, sondern der Öffentlichkeit selbst. Zudem wird der Zugang zu Informationen auch auf sogenannte private Informationspflichtige, Stiftungen, Fonds, Anstalten sowie der Rechnungshofkontrolle unterliegende Unternehmen erstreckt und es werden Staatsorgane dazu verpflichtet, Informationen von allgemeinem Interesse proaktiv zu veröffentlichen.
Herr Dr. Minitzki, Sie sind ja im Austausch mit Gemeinden. Was würden Sie Gemeinden empfehlen in der Frage der Geheimhaltung?
Dr. Schneider hat das in der Presse wunderbar dargestellt, also eine allgemeine Geheimhaltungsvereinbarung könnte man niemandem guten Gewissens empfehlen. Es kommt halt immer darauf an, wenn man beispielsweise schon festhält, welche Punkte eines Vertrages Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse darstellen oder ob hier die Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz eingeräumt werden, dann kann man das bei der Interessenabwägung durchaus berücksichtigen oder muss man es berücksichtigen und man tut sich natürlich dann auch leichter, weil es ist ja schon klar geregelt, was sind Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, was habe ich die Rechte zur Veröffentlichung oder habe ich es nicht. Aber pauschal zu sagen, das unterliegt alles der Geheimhaltung, das gibt das Gesetz nicht her. Also das kann man niemandem guten Gewissens empfehlen und selbst wenn es die Behörde anders entscheiden würde, am Ende des Tages das Verwaltungsgericht würde sich definitiv nicht an diese Vereinbarung gebunden fühlen und feststellen, dass die verpflichtete Stelle die Information zu erteilen hat.
Also klare Trennung ist ja hier wichtig.
Ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Information von allgemeinem Interesse ist natürlich auch die Einordnung von Rechtsträgern. Das heißt, wer muss was der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und darf Auskunft geben. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Graubereiche dort, wo es zum Beispiel nachgelagerte Dienststellen des Bundes gibt und derer gibt es ja doch einige. Sie haben in der Vorbereitung hier verwiesen auf das KOFAG-Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes. Zusammengefasst sagt das ja, Transparenz- und Kontrollrechte gelten auch für ausgelagerte Organisationen des Bundes. Das heißt, er hat eigentlich festgestellt, die Inhalte müssen eigentlich auch zur Verfügung gestellt werden. Wieso ist gerade dieses Erkenntnis so interessant in Verbindung mit dem IFG?
Weil das IFG eben zwischen Organen der Verwaltung und sonstigen Informationspflichtigen unterscheidet. Organe der Verwaltung unterliegen nicht nur dem individuellen Zugang zu Informationen, sondern auch der Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung, wohingegen Anstalten, Stiftungen und Fonds und der Rechnungshofkontrolle unterliegende Unternehmen nur der Pflicht unterliegen, auf individuelle Anfrage Zugang zu Informationen zu gewähren. Eine Ausnahme besteht allerdings insofern, als auch solche öffentlichen Unternehmen, Anstalten, Stiftungen und Fonds Organe der Verwaltung sein können, nämlich wenn sie mit Aufgaben der Bundes- oder Landesverwaltung betraut sind. Und dann gehen eben die Bestimmungen für Organe der Verwaltung vor. Das heißt, es trifft auch Anstalten, Stiftungen und Fonds und öffentliche Unternehmen eine proaktive Informationspflicht. Problem in diesem Zusammenhang ist die Abgrenzung, wann ist man als Organ der Verwaltung tätig und wann ist man privater Informationspflichtiger. Und da verweisen eben die Materialien zum IFG, zum Informationsfreiheitspaket, auf dieses COFAG-Erkenntnis. Dem COFAG-Erkenntnis geht es im Kern darum, dass der Verfassungsgerichtshof von seiner früheren Rechtsprechung abgegangen ist, wonach ausgegliederte Rechtsträger, die privatrechtsförmig handeln, niemals Organe der Verwaltung sind. Nach der früheren Judikatur galten sie nur dann als Organe der Verwaltung, wenn sie sogenannte Beliehene waren, wenn sie mit Aufgaben der Hoheitsverwaltung betraut waren. Und davon hat sich der Verfassungsgerichtshof im COFAG-Erkenntnis distanziert und hat eben auch gewisse Formen des privatrechtsförmigen Handelns durch solche ausgegliederten Rechtsträger, wenn sie keinen unternehmerischen Spielraum haben, wenn sie funktionell Aufgaben der Verwaltung erfüllen, ich vereinfache jetzt ein bisschen, als Organe der Verwaltung qualifiziert, und daran knüpft eben das Informationsfreiheitsgesetz an, und das führt doch zu schwierigen Abgrenzungsfragen, weil oft nicht klar ist, wo ist hier die Demarkationslinie zwischen Handeln als Organ der Verwaltung und Handeln als gewöhnlicher, typischer, privater Informationspflichtiger zu ziehen. Besonderes Problem in diesem Zusammenhang ist die Tätigkeit von Förderstellen, die oft durch Förderrichtlinien des zuständigen Bundesministers determiniert sind und hier nicht wirklich einen unternehmerischen Spielraum haben und daher dann der proaktiven Informationspflicht unterliegen, also der Pflicht zur proaktiven Veröffentlichung von Informationen. Und bei gewissen Förderstellen, wenn es etwa um Forschungsförderung und Ähnliches geht, kann das durchaus problematisch sein, weil selbst wenn es hier eine Pflicht zur Schwärzung gibt, wenn man da auch jetzt Förderverträge, muss man ja ab 100.000 Euro proaktiv veröffentlichen, jetzt nur rudimentär veröffentlicht, dann können sich daraus natürlich Rückschlüsse auf das Projekt ergeben. Da geht es eventuell um Patente und Ähnliches. Also das ist durchaus ein Problem und es ist auch ein bisschen ein Widerspruch, weil Anstalten, Stiftungen und Fonds, die an sich als private Informationspflichtige gelten, da wird man sich eigentlich denken, die machen typischerweise so etwas, dass sie Förderungen verteilen, gerade Stiftungen, Fonds, und das ist irgendwie ein bisschen systemwidrig aus meiner Sicht.
Der Dr. Schneider und ich, wir sind eigentlich oft einer Meinung, aber in dem Punkt nichts, aber ich habe auch das Gefühl, ich bin der Einzige mit der Meinung, weil wenn ich die anderen Kommentare lese, also wird grundsätzlich eher aufs COFAG-Erkenntnis abgestellt. Ich hätte die Judikatur, die bisher vom Verwaltungsgerichtshof vergangen ist, insbesondere seit der Entscheidung zum Fonds Soziales Wien, doch so gelesen, dass ab dem Zeitpunkt, ab dem ich mit Gesetz oder Bescheid überhaupt Aufgaben übertrage, Auch wenn es nicht die KOFA-Kriterien erfüllt, ich hier als verpflichtete Stelle im Sinne des Artikel 22a Absatz 1 und 2 BVG gelte, also dass ich sowohl veröffentlichen muss, also auch den hoheitlichen individuellen Zugang habe. Das wird uns aber im Endeffekt die Rechtsprechung erst sagen, wer hier Recht hat. Ich glaube, der Rechtsanwalt Magister Weiner hat ja auch im Presserechtspanorama einen kurzen Abriss dazu geschrieben, aber da hat es nur zwei Kommentare gegeben. Jetzt gibt es ja vier Kommentare und es steht 3-1 in der herrschenden Meinung.
Das wäre meine Frage gewesen, genau die Rechtsprechung, Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes. Das heißt, wir können da vermutlich auch noch einiges erwarten in der Zukunft, weil es ja doch da offenbar an Präzisierung bedarf. Ich möchte auch eingehen auf eine Passage im Artikel 22a Absatz 2, die mir eigentlich auch ganz interessant erschien, weil sie aus meiner Sicht nicht so ganz präzise ist, nämlich erforderliche Geheimhaltung zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen eines anderen. Lässt das nicht sehr viel Interpretation zu?
Grundsätzlich haben wir das ja schon gehabt. Also im Artikel 20 Absatz 3 BVG, in der berühmten Amtsverschwiegenheit, war ja auch schon, Informationen unterliegen der Amtsverschwiegenheit, wenn die Weitergabe gegen das überwiegende Interesse einer Partei, und Partei ist ein anderer, gesprochen hat. Wir haben hier sogar eine Einschränkung im Endeffekt, weil jetzt haben wir die berechtigten Interessen und es gibt OGH-Judikatur, weil dieses berechtigte Interesse finden wir, wenn ich es richtig, im 219 ZBO auch. Da hat der oberste Gerichtshof gesagt, berechtigte Interessen muss ich in der Rechtsordnung gegründet haben. Das heißt, ich muss irgendeine Bestimmung finden, wo ich anknüpfen kann. Davor war jedes Interesse eines anderen umfasst auch wirtschaftliche Interessen. Also hier haben wir eigentlich sogar eine Einschränkung. Und im IFG, im § 6 Absatz 2 Ziffer 7, wenn ich das richtig im Kopf habe, bitte mich korrigieren, wenn ich gerade die Bestimmung vielleicht falsch zitiert habe, da haben wir die einen privaten Interessen noch näher definiert. Da ist ja der Datenschutz drinnen, dann ist Geschäftsbetriebsgeheimnis, Urheberrecht etc. Also da hat der einfache Gesetzgeber dem schon ein gewisses Leben gegeben. Also das wäre sonst sehr, entschuldige, wollte ich nicht unterbrechen.
Ja, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja.
Dann komme ich zur nächsten Frage. Sie haben ja auch mitgegeben das Thema Begleitgesetze. Da gibt es ja doch einige Gesetze, die eben mit dem IFG zusammenhängen bzw. von ihm berührt werden. Sie führen das Bundesgesetz über die Dokumentation im Bildungswesen an. Wo gibt es da Schnittstellen zum IFG?
Ich möchte ein bisschen weiter ausholen. Die Abschaffung des Amtsgeheimnisses hat natürlich einen massiven Anpassungsbedarf, sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene bei Bundes- und Landesgesetzen ausgelöst. Auf Bundesebene und auf Landesebene hat man das jeweils auf die Art und Weise gelöst, dass man alle Gesetze, die irgendwie auf Geheimhaltungsverpflichtungen wie das Amtsgeheimnis oder auf sonstige Verschwiegenheitspflichten Bezug genommen haben, hat man angepasst und es steht jetzt tendenziell dort im Wesentlichen drinnen. Die Geheimhaltungspflichten, die schon vorher bestanden haben, existieren weiter, aber nur soweit mit den Geheimhaltungsinteressen laut IFG kompatibel. Das hat man auf Bundesebene, es waren ungefähr so 150 Gesetze, die man angepasst hat. Auf Landesebene, ich habe es mir teilweise angeschaut, glaube in der Steiermark sind es 52 Landesgesetze, die man anpassen musste. In anderen Bundesländern hat man auch sogenannte Informationsfreiheitsanpassungsgesetze erlassen. Und manchmal stehen in diesen Gesetzen dann noch andere interessante Sachen drinnen. Zum Beispiel im oberösterreichischen Gemeinderecht in den Statuten für die Statutarstädte Linz, Wels und Steyr gibt es eine Ermächtigung an den Gemeinderat, den Magistrat und den Stadtsenat die Kompetenz für die Informationsfreiheit an den Bürgermeister, Vollziehung des Informationsfreiheitsgesetzes an den Bürgermeister zu delegieren. Das ist mir aufgefallen und dann ist mir eben dieses von Ihnen angesprochene Bildungsdokumentationsgesetz aufgefallen. Dort hat man im Wesentlichen zwei interessante Regelungen getroffen. Das Bildungsdokumentationsgesetz sieht eben vor so ein Qualitätsbenchmarking für Schulen. Und dieses Benchmarking soll nur nach einer sogenannten Qualitätssicherung der Offenlegung, dem Zugang zu Informationen unterliegen, der Veröffentlichung als Information von allgemeinem Interesse. Und zum anderen ist in diesem Gesetz auch vorgesehen, dass aggregierte Daten, das ist eine sehr sperrige Formulierung, also aggregierte Daten, die besondere Datenkategorien im Sinne des Artikel 9 DSGVO betreffen, sollen nicht der Offenlegung unterliegen. Was will man durch diese sperrige Formulierung zum Ausdruck bringen? Es soll nicht zulässig sein, dass Eltern, die sich eine Schule aussuchen wollen, nachfragen, welcher Religion die Schüler angehören, inwieweit sie Deutsch als Muttersprache haben und Ähnliches. Ich halte das für problematisch, weil ich sehe, weder im Artikel 22a Absatz 2, der hier das grundlegend vorgibt, noch in der näheren Präzisierung der Geheimhaltungsinteressen im Paragraph 6 Absatz 1 IFG für eine derartige Einschränkung eine ausreichende Rechtsgrundlage. Also diese Regelung erscheint mir verfassungswidrig, weil geschützt sind so die individuellen personenbezogenen Daten der Schüler, aber nicht irgendwelche aggregierten Daten. Und betreffend diese Qualitätssicherung, da kommen wir wiederum zum ursprünglich angesprochenen Problem zurück. Was ist eigentlich eine Information? Und da ist unter anderem die große Streitfrage, sind sogenannte noch nicht fertige Informationen vom Recht auf Zugang zu Informationen erfasst, könnte man sagen, dass eine Studie, die noch nicht der Schleife der Qualitätssicherung unterzogen wurde, deshalb nicht als Information gilt, weil sie deshalb nicht fertig ist. Ich persönlich sehe diese Auffassung, dass nicht fertige Informationen keine Informationen im Sinne des IFG sind, eher kritisch, weil für diesen Fall gibt es eigentlich eine eigene Ausnahme in § 6 Absatz 1, nämlich die Ziffer 5, die Ausnahme zugunsten der unbeeinträchtigten Vorbereitung einer Entscheidung, was indiziert, dass auch Informationen, die eben noch nicht vollendet sind, Informationen sind und man hier individuell abwägen muss, ob die schon der Offenlegung unterliegen. Stellen Sie sich zum Beispiel den Fall vor, da wird irgendein Umweltprojekt verfolgt und im Zuge dieses Umweltprojekts wird ein Gutachten erstattet, das gefällt aber der Behörde nicht und sie sagt dem Gutachter, bitte noch dieses und jenes berücksichtigen. Und da könnte man sich auf den Standpunkt stellen, ja, das ist noch keine fertige Info, weil eben hier noch Input von der Behörde gefordert ist. Aber es gibt natürlich womöglich auch an der ursprünglichen Fassung des Gutachtens, wo was ganz anderes drinnen steht als in der Letztfassung, ein Interesse an Zugang zu dieser Information.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über die Tücken der Information gesprochen. Kommen wir zur Frage, wie komme ich eigentlich an die Information selber? Nach welchem Verfahren ist das eigentlich geregelt, Herr Dr. Minitzki? Einerseits, es gibt ja eigentlich zwei Säulen beim IFG. Einerseits schreibt es vor, dass Information sozusagen aktiv von Organen des Bundes, Länder, Gemeinden veröffentlicht werden muss, Gemeinden, sofern sie über 5000 Einwohner haben. Und dann regelt es die Frage, wie komme ich als Bürgerinnen und Bürger an Informationen? Vielleicht könnten Sie da kurz darauf eingehen, muss man an einer bestimmten Stelle anfragen, gibt es eine festgelegte Person und nur die kann Auskunft geben oder wie läuft das ab?
Der Ablauf ist der gleiche wie bei der Auskunftspflicht, also da hat sich für die Behörden an sich nichts geändert, es kommt ein Antrag rein, in dem sollte möglichst präzise drinstehen, welche Informationen begehrt werden und dann hat die Behörde 4 Wochen Zeit, diese Informationen zu übermitteln, ein Anhörungsverfahren durchzuführen, die Frist zu verlängern, Informationen zu erteilen oder zu verweigern. Und wenn die Information verweigert wird, kann ich einen Bescheid beantragen, kann damit mir einen Rechtsschutzweg nehmen im eigenen Wirkungsbereich. Ich glaube, dazu kommen wir danach vielleicht eh noch der Gemeinden im Verwaltungsweg und erst nachher zum Gericht, sonst gleich zum Gericht, zum Verwaltungsgericht und hier im schlimmsten Fall feststellen lassen, dass ich einen Anspruch auf die Information habe, wenn es die Behörde verweigert. Hier hat sich das System nicht groß geändert an sich, außer dass die Fristen enger geworden sind, weil grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass man in 4 Wochen hier die Information erteilt. Jetzt ist auch noch dazu gekommen, das Anhörungsverfahren nach § 10 IFG. Ich glaube, das sehen sowohl der Dr. Schneider und auch ich in der Form, wie es geschaffen worden ist, eher kritisch. Aber im Endeffekt eigentlich ist es sehr simpel. Ich kann der Behörde mitteilen, was möchte ich. Und die Behörde hat es mir grundsätzlich binnen 4 Wochen zu geben. Geheimhaltungsgründe natürlich, abgesehen davon. Spannend ist aber die Frage, dass wir von der Vorfeld haben der Dr. Schneider und ich darüber diskutiert, über die Online-Formulare. Das ist auch medial aufgeschlagen, weil da haben wir doch unterschiedliche Meinungen. Aber darf ich einmal kurz an
dich? Okay, gut. Ja, es gibt, wie man sich denken kann, natürlich auch Versuche, die Ziele des IFG zu hintergraben, also das Ziel von mehr Transparenz doch leerlaufen zu lassen. Und ein Versuch in diesem Zusammenhang ist, den Informationswerber, wenn er individuellen Zugang zu Informationen begehrt, zur Verwendung vorgefertigter, von der Behörde vorgefertigter Formulare zu verpflichten. Meines Erachtens ist hier eine differenzierte Sicht der Dinge geboten. Da gibt es den § 7 Absatz 1, der sagt, dass der individuelle Zugang zu Informationen schriftlich, mündlich oder telefonisch in jeder technisch möglichen und vorgesehenen Form beantragt werden kann. Dieses vorgesehenen Form ist als Referenz auf das Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz zu sehen, demzufolge die Behörden die Möglichkeit haben, die Verwendung von E-Mail zugunsten anderer elektronischer Übermittlungsformen auszuschließen. Und die spannende Frage hier ist, kann ich das nur für bestimmte Bereiche ausschließen oder kann ich es als Behörde nur generell ausschließen, indem ich sage, ich als Behörde möchte mit dem Bürger nicht mittels E-Mail korrespondieren. Das ist in der Finanzverwaltung so, das ist auch im Justizministerium so. Die schließen die E-Mail als Kommunikationsform für Anbringen, wie es so schön heißt, generell aus. Und konsequenterweise kann ich auch ein Informationsersuchen nach dem IFG nicht mittels E-Mail einbringen, sondern ich muss ein dafür bestimmtes Formular verwenden. Frage ist jetzt, kann ich als Behörde die E-Mail-Form auch nur partiell ausschließen für bestimmte Bereiche? Meines Erachtens nein. Da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen, ist die Frage, wer ist wofür zuständig? Für die Regelung allgemein, welche Kommunikationsformen mit einer bestimmten Behörde zulässig sind, ist der Organisationsgesetzgeber zuständig. Also der, der eine Behörde organisiert oder jene Gebietskörperschaft, die eine Behörde organisiert, kann nach dem Motto alles oder nichts sagen, ihr dürft mit mir auf diese oder auf jene Form kommunizieren. Aber eben für alle Bereiche gleich. Für die Festlegung von Formvorschriften für bestimmte Materien, etwa, dass ich für Anträge Formulare verwenden muss oder welche Beilagen ich Anträgen anschließen muss, ist hingegen der sogenannte Materiengesetzgeber zuständig. Dementsprechend ist zum Beispiel im Forstgesetz geregelt, was für Beilagen ich einer Rodungsbewilligung anschließen muss. Und dementsprechend wäre der Gesetzgeber des IFG dafür zuständig zu sagen, Anträge per E-Mail sind nicht zulässig. Das hat er aber nicht gesagt, sondern er hat eben diese allgemeine Regelung des § 7 Absatz 1 IFG getroffen. Daher meine Conclusio, ich darf nicht den Zugang zu Informationen dadurch behindern, dass ich Informationsersuchen an bestimmte Formen binde, weil das eben im IFG nicht vorgesehen ist, sondern soweit allgemein bestimmte Kommunikationsformen gegenüber einer bestimmten Behörde unzulässig sind, gilt es auch fürs IFG, aber ich darf hier nicht nach einzelnen Materien differenzieren.
Das heißt aber, wenn ein Ministerium zum Beispiel eine Behörde schon von vornherein festlegt, gemäß Verwaltungsverfahrensgesetz, wir kommunizieren nur per E-Mail, dann gilt das schon.
Das damals, falls in diese Online-Formulare, ich gebe in eine Maske mein Begehr ein und das wird dann einfach direkt geschickt. Also da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich hätte das nämlich unvorgesehen als Sondernorm interpretiert. Hier gibt der Gesetzgeber der verpflichteten Stelle die Möglichkeit, hier besondere Sachen vorzusehen. Sonst hätte ich den Sinn dieses Zusatzes nicht gesehen, da ja ohnehin aufs AVG verwiesen wird, grundsätzlich. Also das ist interpretativ mein Schluss. Also da haben der Dr. Schneider und ich einfach unterschiedliche Ansichten.
Was vielleicht ganz interessant ist, wenn man jetzt die Informationsfreiheit vergleicht mit der althergebrachten Auskunftspflicht, wird immer von einem Paradigmenwechsel gesprochen, aber wenn man sich anschaut, die Geheimhaltungsinteressen unterscheiden sich jetzt nicht allzu sehr von den früheren Geheimhaltungsinteressen, die es bei der Amtsverschwiegenheit gegeben hat. Zwei Unterschiede sind zu konstatieren. Zum einen, es ist ein viel, viel größeres Bewusstsein und schon eine größere Sensibilisierung, glaube ich, allein durch den Begriff Informationsfreiheit eingetreten. Das ist ein bisschen so wie alte Datenschutzrichtlinie DSGVO, da hat sich auch nicht so viel geändert, aber seit das Ganze unter dem Segel DSGVO segelt, ist einfach die Sensibilität dafür größer. Und ähnlich ist es auch Verhältnis Informationsfreiheit zur früheren Auskunftspflicht. Ich glaube, es wird schon einmal allein aufgrund dieser Begrifflichkeit die Thematik ernster genommen. Und das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, dadurch, dass ich jetzt gegenüber der früheren Auskunftspflicht im Rahmen der Informationsfreiheit auch Zugang zur Originalinformation bekomme, also nicht mehr Auskunft über Informationen der Verwaltung, sondern Zugang zu Informationen der Verwaltung, ist natürlich auch der Anreiz größer, hier mit Informationsersuchen an die Verwaltung heranzutreten, weil wenn ich die Originalinformation bekomme, ist das aussagekräftiger, als wenn irgendeine Wischiwaschi-Auskunft, ich sag's einmal so salopp, früher bekommen habe, weil da haben sich die meisten gedacht, bringt ja in Wahrheit eh nichts. Ich habe das unlängst mit jemandem diskutiert, da ging's ein Universitätsprofessor, vor dessen Haus ein Halte- und Parkverbot verordnet wurde, das hat ihm überhaupt nicht gefallen. Er hat sich überlegt, ob er im Rahmen der Auskunftspflicht hier eben versucht, die Gründe zu erfahren. Bringt nicht wirklich viel, weil man bekommt halt eine vage Auskunft bekommen. Jetzt bei der Informationsfreiheit kann man durch geschickte Formulierung des Informationsersuchens doch an die wesentlichen Aktenbestandteile kommen, auch wenn im Rahmen der Informationsfreiheit kein vollumfängliches Recht auf Akteneinsicht besteht.
Obwohl, er hätte auch nach dem UIG, also oder nach den landesrechtlichen Bestimmungen zur Umweltinformation beim Halten und
Parkverbot. Ob das können, eine Umweltinformation ist, kann man darüber diskutieren.
Ja. Also ich glaube, das könnte man
auch. Der Hubschrauberlandeplatz ist keine. Ja.
Aber vielleicht das Gutachten.
Ja, ja, ich bleibe bei diesem Beispiel. Das heißt, er dürfte oder der Begehrende dürfte zum Beispiel danach verlangen, ein bestimmtes Protokoll einer Sitzung ausgehändigt
ja,
zu bekommen.
Ja, ja.
Also wie gesagt, der Informationsbegriff ist absolut umfassend. Also es werden auch Kalendereinträge umfasst, SMS werden umfasst. Ich glaube, in Deutschland gab es Entscheidungen zu Sitzordnungen, Einladungslisten. Also es ist wirklich ein absolut umfassender Begriff. Deshalb also, wenn man ja Doppelfunktion ist, sollte man zwei Handys haben, dann ist nämlich die Trennung gescheit. Weil dann weiß man im Endeffekt, okay, dienstlich, privat. Aber das ist eine Geschmackssache natürlich.
Ich bleibe jetzt noch kurz bei diesem Beispiel. Angenommen, ich bekomme eben dieses Sitzungsprotokoll, in dem dann eben fest oder aus dem klar hervorgeht, warum dieses Halte- und Parkenverbot erlassen wird. Was darf ich dann mit dieser Information anfangen? Wie darf ich diese dann verbreiten? Darf ich die dann zum Beispiel einer Zeitung weiterreichen oder einer größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen?
Ja, natürlich, außer es gibt irgendwelche Sonderregelungen, die mir aber jetzt ad hoc nicht geläufig wären. Es ist nämlich auch ein wesentliches Ziel der Informationsfreiheit, hier ein Instrument zu schaffen, um die öffentliche Debatte zu fördern. Schon vor Erlassung oder Inkrafttreten des IFG gab es das partiell, nämlich aufgrund der Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Artikel 10 EMRK, das ist die Meinungsfreiheit. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat nämlich so vor ungefähr 10 Jahren angefangen, aus dem Grundrecht auf Meinungsfreiheit auf, im Sinne des Artikel 10 MRK einen Zugang zu Informationen zugunsten gewisser privilegierter Gruppen abzuleiten. Das waren NGOs, Wissenschaftler und Ähnliches. Und dieser Zugang zu Informationen aufgrund des Artikel 10 EMRK wurde vom EGMR damals wesentlich eben geknüpft, dass es den Fragenden darum geht, einen Beitrag zur öffentlichen Debatte zu leisten. Und das Informationsfreiheitspaket, das verfolgt, und das lässt sich auch gut nachvollziehen, an ganz klar das Ziel, hier eben diese Judikatur zum Artikel 10 EMRK zu rezipieren. Da orientiert man sich sehr, sehr stark an dem, was der EGMR schon früher judiziert hat. Insofern dient auch das Grundrecht auf Informationsfreiheit dazu, hier die öffentliche Debatte zu fördern. Und das geht natürlich nur, wenn die Informationen dann auch veröffentlicht werden.
Ich bleibe noch ganz kurz beim Originaldokument und frage Sie, Herr Dr. Schneider, welche Ausnahmen gibt es beim Zugang zu Originaldokumenten, abgesehen jetzt von Geheimhaltungspflichten?
Ja, unmittelbar im Gesetz verankerte keine, aber es ergibt sich aus dem Paragraph 9, ergeben sich dann weitere Ausnahmen, insofern als missbräuchliche und dazu gehören auch mutwillige Informationsersuchen nicht beantwortet werden müssen, das heißt beziehungsweise abgelehnt werden dürfen, und die Erteilung der Information darf die sonstige Tätigkeit des Organs nicht wesentlich oder unverhältnismäßig beeinträchtigen. Im Hinblick auf das Ziel des IFG, möglichst weitreichende Transparenz zu schaffen, darf das natürlich nicht so restriktiv gehandhabt werden, und da kommen jetzt auch wieder diese privilegierten Informationswerber ins Spiel, neben den von mir vorher erwähnten NGOs und Wissenschaftlern gehören ganz wichtig auch Journalisten dazu, und da muss man dann halt im Einzelfall eine Abwägung durchführen. Also bei einem Journalisten oder einer NGO ist die Hürde, hier zu sagen, das ist missbräuchlich, mutwillig oder beeinträchtigt die Tätigkeit des Organs, sicher höher als bei einem Normalbürger. Auch da ist die Hürde natürlich sehr hoch, und da hat es auch schon wiederum Beispiele aus der früheren Judikatur des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Artikel 10 MRK gegeben. Da hat einmal eine NGO, wollte sämtliche Entscheidungen der Tiroler Landesgrundverkehrskommission übermittelt bekommen, wollten einfach sehen, ob die Vollziehung des Grundverkehrsrechts in Tirol nach objektiven Gesichtspunkten erfolgt oder ob da vielleicht irgendwelche Prominente, die sich in Kitzbühel einen Zweitwohnsitz zulegen und den als Hauptwohnsitz deklarieren, irgendwie bevorzugt werden. Diese Information wurde ihnen nicht gegeben, gesagt, das ist so mühsam, diese einzelnen Entscheidungen zusammenzusuchen, obwohl sie vorhanden sind. Und da hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Österreich verurteilt und ganz klar gesagt, da gibt es halt auch eine gewisse Pflicht, wenn Informationen schon vorhanden sind, dann muss man sie halt zusammentragen.
Die Entscheidung ist nämlich wirklich interessant, weil damals hat der Verfassungsgerichtshof noch die Beschwerde abgewiesen mit dem Hintergrund, dass Artikel 10 EMRK kein Grundrecht auf Information gewährt. Und der EGMR hat zwei interessante Punkte in dieser Entscheidung angesprochen. Erstens hat er gesagt, naja, Grundverkehrsentscheidungen, da geht es ja um Civil Rights, und das ist ja ein Wahnsinn, dass die nicht veröffentlicht werden. Also ich glaube, Formulierung war striking. Also das war der eine Punkt, das war ganz spannend. Das zweite war, naja, der Aufwand ist hier irrelevant, weil der Informationswerber hätte ja sich bereit erklärt, die Kosten zu tragen. Das heißt, da hat er das Aufwandsargument überhaupt beiseite gewischt und mitgeteilt, naja, wenn der es zahlt, ist es kein Aufwand für die Behörde, weil die kriegt eh die Kosten ersetzt. Das war eine sehr spannende Entscheidung.
Da muss man auch wiederum, ich sage mal so, der Teufel liegt im Teufel liegt im Detail. Es macht natürlich einen Unterschied, ob ich einfach nur bereits vorhandene Informationen allenfalls geschwärzt, eben schwärzen muss und dann zusammentrage. Und das sind halt mehrere Dateien, zu denen ich ein Konvolut bilde. Da greifen diese Ausnahmen nicht. Wohingegen es schon eine Grenze gibt, ist, wenn ich diese Informationen über eine Schwärzung hinaus nachbearbeiten muss, weil dann sind die Informationen nicht ready und available und gelten dann eben nicht als Informationen im Sinne des Gesetzes.
Beispielsweise, man hat Verkehrszählungen von 8 Kreuzungspunkten. Und der Informationswerber hätte gerne, dass diese zusammengeführt in eine Excel-Liste werden, in Verhältnisse gestellt werden etc. Das muss die Behörde nicht machen. Die muss die 8 Verkehrszählungen einzeln herausgeben, aber nicht zu einem aggregierten Dokument zusammenführen. Wenn ich was Neues schaffen will, also schaffen muss, weil es der Informationswerber will, dann muss das die Behörde nicht machen. Die muss aber das herausgeben, was da ist. Der Informationswerber kann es ja selber dann in seine gewünschte Form bringen, wenn er möchte.
Zu viel Schwärzen, das ist auch ein Thema, weil dann gibt es nämlich auch noch eine weitere Ausnahme, nämlich dann, wenn eine Information aufgrund einer Interessenabwägung nur zum Teil zu erteilen ist, der sogenannte Partial Access, weil eben hier Geheimhaltungsinteressen teilweise überwiegen. Dann kann es halt sein, dass ich nur ein paar Namen streichen muss, aber es kann auch sein, dass ich halt aus einem 500-seitigen Dokument, weiß ich nicht, 30% streichen muss und ich muss mir das ganz, ganz genau anschauen. Wenn dann irgendwann einmal ein unverhältnismäßiger Aufwand damit verbunden ist, dann muss ich nicht schwärzen, sondern dann muss ich die Information eben nicht herausgeben und kann sie zur Gänze eben bei mir behalten als Organ.
Schwärzung ist ein gutes Stichwort als Übergang zum letzten und wahrscheinlich interessantesten Teil, nämlich die Erfassung von Privaten unter dem Regime des IFG. Wir haben ja jetzt im Verlauf des Gesprächs schon einiges dazu auch gesprochen. Die Trennlinie ist ja aus meiner Sicht eigentlich nicht so ganz klar. Wie geht das IFG mit Privaten um und wie bin ich als Privater geschützt davor, dass zum Beispiel meine privaten Daten weitergegeben werden?
Ich bin nicht effektiv geschützt, das ist jedenfalls meine Meinung. Man hat nämlich, wie das IFG erlassen wurde, etwas getan, das halte ich auch für den bedeutendsten Kritikpunkt, nämlich nach dem Verständnis des Gesetzes, das kommt in den Erläuterungen zum Ausdruck, sollen Betroffene in ihren Rechten betroffene Dritte, um deren Rechte es eben geht, wenn Informationen herausgegeben werden, keine Parteistellung im Verfahren über den Zugang zu Informationen haben. Die sollen die Möglichkeit haben, sich an die Datenschutzbehörde zu wenden, die dann mittels Mandatsbescheid, das ist eine Art einstweilige Verfügung, die Herausgabe der Informationen verbietet. Dazu muss man allerdings wissen, dass sich das diesbezügliche Instrumentarium nach der DSGVO richtet und das ist schon das erste Problem, das Instrumentarium nach der DSGVO schützt nicht vor der Herausgabe aller Informationen, die dem IFG unterliegen. Es können sich nämlich nach mittlerweile meiner Ansicht nach gefestigter Rechtsprechung nur natürliche Personen in diesem Kontext an die DSGVO wenden und die DSGVO schützt nicht alle Arten von Daten, sondern nur welche, die automationsunterstützt verarbeitet werden und solche, die sich in manuellen Datensammlungen befinden, also strukturierten Datensammlungen. Wenn jetzt aber Daten eines physisch geführten Aktes herausgegeben werden, dann fallen diese Daten nicht in den Anwendungsbereich der DSGVO, sodass der Rechtsschutz nach der DSGVO gar nicht funktioniert. Und das erscheint im Hinblick auf einen effektiven Rechtsschutz betroffener Dritte, um deren Informationen es geht, defizitär. Dieses Problem, das auch einen verfassungsrechtlichen Hintergrund hat, hatten wir schon einmal, nämlich im Zusammenhang mit sogenannten Warnmeldungen der Finanzmarktaufsicht. Da war genau das gleiche Problem. Da konnte man sich als Privater, als Bank vor der die FMA gewarnt hat, auch nicht zur Wehr setzen. Und in seinem Erkenntnis damals hat der Verfassungsgerichtshof eben hier die einschlägigen Rechtsgrundlagen aufgehoben und eben auch sehr, sehr klar hier die Handlungsanleitung gegeben, wie man es nicht machen darf. Und es ist im Grunde genommen das gleiche Problem. Und aus diesem Grund bin ich der Auffassung, dass der Ausschluss der Parteistellung betroffener Dritter verfassungswidrig ist. Es ist auch ziemlich merkwürdig, dass das IFG hier von berechtigten Interessen spricht, aber denjenigen, die berechtigte Interessen haben, die Parteistellung abspricht, weil nach Verwaltungsverfahrensrecht ist es so, Partei ist der, der eben berechtigte Interessen hat. Und das passt nicht zusammen. Und da gibt es auch Judikatur zu einem sehr, sehr ähnlichen Rechtsgebiet, nämlich dem Umweltinformationsrecht, wo der Verwaltungsgerichtshof schon judiziert hat, wenn jetzt eine Behörde Umweltinformationen herausgeben muss und hier werden berechtigte Interessen eines Dritten tangiert, dann muss ich diesem Dritten im Verfahren Parteistellung einräumen. Das ist aus meiner Sicht das größte Problem im IFG, dass man sich hier nicht zu einer konsequenten, aus meiner Sicht verfassungsrechtlich gebotenen Lösung durchringen hat können.
Es brennt dir da, glaube ich, schon unter den Nägeln.
Nein, nein, es ist, ich bin da absolut beim Dr. Schneider. Ich finde es in dem Bezug ein bisschen schade, weil es ist ja auch für den Vollzug schwieriger. Am Ende des Tages, man kann die Person anhören, obwohl der 10 Absatz 2 sagt ja, wenn ein gesellschaftlicher Wachhund es möchte, dann muss ich sogar das Anhörungsverfahren unterlassen. Also das heißt, ich habe eventuell einmal auch die Pflicht, denjenigen, der in seinen Grundrechten betroffen ist, also jetzt reden wir über Datenschutz, Recht auf Privat- und Familienleben, betroffen ist, nicht einmal anzuhören, weil hier der gesellschaftliche Wachhund darlegt, dass sein Interesse auf Meinungsfreiheit bedrohen könnte. Das was im Nachhinein bedeutet, ich werde nachher garantiert ein Verfahren bei der DSB haben, als Behörde, eventuell auch einen Anzuhaftungsanspruch wegen der Herausgabe. Das führt natürlich dazu, dass man einfach verfahrenstaktisch sich überlegt, naja, riskiere ich Folgeverfahren, die ich wahrscheinlich verlieren kann, oder verweigere ich einmal und lasse dann das Gericht entscheiden, dass mir das sagt. Also es ist meiner Meinung nach nicht benutzerfreundlich. Vor allem, wenn ich die Rechtslage in Deutschland jetzt richtig im Kopf habe, also zumindest nach dem Bundes-IFG, habe ich als betroffener Dritter das Recht, einen Bescheid zu verlangen darüber, dass meine personenbezogenen Daten herausgegeben werden, ja oder nein. Das würde auch die Behörde absichern und ich glaube, viele Vollzugsprobleme der Auskunftspflicht werden da perpetuiert im IFG, meiner persönlichen Meinung gesagt, indem man den Dritten, der betroffen ist, keine Parteistellung einräumt, sodass die Behörde immer fürchten muss, okay, wenn ich jetzt zu viel rausgebe, dann kommt nachher der andere und ich bin nachher im Verfahren von der DSB derjenige, der mich rechtfertigen muss, für die Abwägung, die ich ja nicht mal mehr zurücknehmen kann, weil eine Information, die einmal draußen ist, die ist draußen, die bleibt draußen. Also ich kann es ja nachher nicht mehr wieder gut machen, wenn man das jetzt so flapsig sagen möchte. Und das wird, glaube ich, zu Vollzugsproblemen führen, bis wir eine entsprechende Klarstellung haben. Aber so wie ich die Höchstgerichte einschätze, der Verfassungsgerichtshof hat bei der Auskunftspflicht kein Problem gehabt mit der Herausgabe der Information, der Bezüge der ehemaligen Nationalräte und dass die nicht angehört worden sind. Ich gehe davon aus, der Verfassungsgerichtshof wird auch mit der Regelung vielleicht keine Probleme haben, aber ich halte sie für sehr bedenklich.
Also die Parteistellung wird vermutlich ein Thema sein, mit dem sich noch Gerichte befassen werden. Wir kommen allmählich zum Ende. Ich möchte aber noch auf einen sehr interessanten Punkt eingehen. Wir haben es eingangs schon erwähnt, das Thema Förderungen, insbesondere Forschungstechnologieförderungen und Transparenzpflichten. Es gab schon vor dem IFG Verpflichtungen, Förderungen beispielsweise zu veröffentlichen. Wie verhalten sich Transparenzpflichten gegenüber dem IFG? Also bleiben diese Regelungen, die es früher schon gab, Stichwort beispielsweise Transparenz, Datenbank, das bleibt so aufrecht.
Die sind ja weiter anwendbar. Das IFG ist ja nur subsidiär. Das heißt, wenn ich etwas nicht veröffentlichen muss nach bisherigen Bestimmungen, dann muss ich es jetzt aufgrund des IFGs.
Da muss man sich halt auch immer die Frage stellen, wenn jetzt, also es gibt den Paragraph 16 IFG, der besagt, besondere Informationszugangs Regelungen, öffentliche Register, aber auch sonstige Regelungen, die den Zugang zu Informationen regeln, wie das Umweltinformationsgesetz auf Bundes- und die Umweltinformationsgesetze auf Landesebene gehen vor. Es kann natürlich der Fall eintreten, dass diese Gesetze genauer sagen, was nach ihnen zu veröffentlichen ist oder zu welchen Informationen es einen Zugang gibt. Jetzt ist es aber so, dass sämtliche andere in anderen Gesetzen enthaltene Informationszugangsregelungen den verfassungsrechtlichen Vorgaben des Artikel 22a BVG unterliegen, der eben einen Zugang zu Informationen vorsieht, und die Ausnahmen, die dann in § 6 Absatz 1 IFG näher konkretisiert werden, die gelten auch für diese anderen Informationszugangsregelungen. Was so viel bedeutet wie: das IFG ist subsidiär anwendbar. Aber es stellt sich natürlich immer die Frage, ob diese anderen Informationszugangsregelungen vielleicht den Zugang zu Informationen doch abschließend regeln. Und abschließend regeln können sie natürlich nur dann, wenn das den verfassungsrechtlichen Vorgaben, die sowohl für das IFG als auch für dieses andere Gesetz gelten, entsprechen. Und da kann es halt sein, dass ich mich eben subsidiär aufs IFG berufen kann. Das hat es auch schon zur Auskunftspflicht gegeben. Da hat es den früheren § 6 Auskunftspflichtgesetz gegeben. Der hat Ähnliches vorgesehen. Und da gab es dann Judikatur vom Verwaltungsgerichtshof, wo zum Beispiel gesagt wurde, ich kann aufgrund der Auskunftspflicht an Informationen über Marken kommen, die ich allein aufgrund des Markenregisters nicht erlangen kann. Muss man sich immer im Detail anschauen, aber Grundregel, IFG gilt nur subsidiär.
Fein, dann komme ich zur letzten, aber nicht unbedeutenden Frage. Das Thema Parteistellung von Dritten haben wir schon als problematisch angesprochen. Welchen Novellierungsbedarf sehen Sie jetzt schon?
Ja, man könnte ein paar Klarstellungen treffen, unter anderem, wie das im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde ist, ob es hier einen innergemeindlichen Instanzenzug gibt mit der Schaffung der zweistufigen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Wurden ja seinerzeit die Instanzenzüge abgeschafft, immer Administrativbehörde, Rechtsmittel ans Verwaltungsgericht, mit einer Ausnahme im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinden gibt es weiterhin einen zweigliedrigen Instanzenzug und kann dieser allerdings unter Umständen ausgeschlossen werden. Und wenn man sich da die Materialien zum Informationsfreiheitsgesetz anschaut, das ist nicht ganz so eindeutig. Ein Satz in den Materialien mehr wäre da hilfreich gewesen.
Ich glaube, ich weiß, wo der Grund liegt. In den ersten Entwürfen war der eigene Wirkungsbereich der Gemeinden nicht drinnen. Damit wäre es egal gewesen, weil dann wäre das IFG im übertragenen Wirkungsbereich vollzogen worden, wo es keinen innergemeindlichen Instanzenzug gibt. Und ich glaube, dann hat man darauf vergessen, den innergemeindlichen Instanzenzug im IFG auszuschließen. Also das ist für mich der einzige Grund, das ist logistisch der einzige Grund, wieso das denkbar wäre.
Und was auch eine sehr spannende Frage ist, ist Anrufbarkeit des Verwaltungsgerichtshofs, ja oder nein? Man hat ja da ein Grundrecht auf Zugang zu Informationen geschaffen und bezeichnet im Informationsfreiheitspaket in den Materialien das IFG als Ausführungsgesetz. Jetzt könnte man böse sein und sagen, dass das Grundrecht auf Zugang zu Informationen, so wie bei der Vereins- und Versammlungsfreiheit, ein sogenanntes Feinprüfungsgrundrecht ist, wo jedenfalls im Kernbereich die Zuständigkeit des Verwaltungsgerichtshofs ausgeschlossen ist. Da gibt es gewisse Anhaltspunkte in den Materialien, dass man das so verstehen sollte. Ich drücke mich bewusst vorsichtig aus. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ketzerisch. Ich glaube, dessen ungeachtet, dass der Verfassungsgerichtshof uns sagen wird, der VWGH ist trotzdem zuständig. Aber wenn man da einen Satz in die Materialien hineingeschrieben hätte, dann wäre das sicher sehr, sehr hilfreich gewesen.
Es hätte auch geholfen im Gesetz, wenn man das Recht noch einmal wiederholt hätte, weil dann wäre es relativ klar gewesen, meiner Meinung nach. Aber jetzt habe ich im Endeffekt das Recht auf Zugang, habe ich nur aufgrund des Artikel 22a BVG und Artikel 10 EMRK für die gesellschaftlichen Wachhunde. Das führt genau zu diesen Interpretationsproblemen, aber ich Mit der jüngeren Judikatur des Verfassungsgerichtshofs gehe ich davon aus, er wird sich nur auf die großen, wichtigen Fälle stürzen und sonst das IFG, glaube ich, dem Verwaltungsgerichtshof überlassen. Es wäre, glaube ich, schön gewesen, wenn der Gesetzgeber im IFG bereits erklärt hätte, naja, will ich den innergemeindlichen Entsandtenzug, ja oder nein? Bei den Zuständigkeitsbestimmungen wäre meiner Meinung nach es schöner gewesen, wenn er gleich den Bürgermeister bei Gemeinden zuständig gemacht hätte, da andernfalls, also wenn man Gemeindeorganisationsrecht sich anschaut, den Gemeinderat einzuberufen ist doch eher ein Aufwand und dann vorzusehen, dass der Gemeinderat über die Informationserteilung und auch die allfällige Verweigerung beschließen muss, ist ein und gleichzeitig sehr enge Fristen von 4+4 Wochen vorsieht, beziehungsweise für den Bescheid 2 Monate, das ist für Gemeinden fast nicht administrierbar, also für eine monokratische Behörde relativ problemlos, aber für Kollegialorgane mit 40 Mitgliedern wird das dann schon sehr sportlich. Das wäre spannend gewesen und ich glaube, wie gesagt, ich habe es eh schon gesagt zum Paragraph 10, ich finde, es wäre schön, wenn es eine Parteistellung für die betroffene Person gäbe, aber ich glaube nicht, dass hier eine Novellierung erfolgen wird, insbesondere wenn man sich den VfGH im Hinterkopf behält, der ja kein Problem an der bisherigen Bestimmung gesehen hat. Aber das wird sich weisen.
Ja, was lange währte, ist nun immerhin am Tisch. Es wird sicherlich noch weitere Entwicklungen geben und es wird sicher auch noch die ein oder andere sehr, sehr spannende Information zutage gefördert werden, eben aufgrund des IFGs. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Herren, für dieses sehr interessante Gespräch. Danke.
Gerne. Danke vielmals. Vielen herzlichen Dank und nur zur Klarstellung, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich nur für mich persönlich spreche und weder für das Land Niederösterreich, die niederösterreichische Landesregierung oder die Landesverwaltung hier spreche, sondern nur meine persönliche Rechtsansicht wiedergebe.
Das war Folge 11 von Wo Recht lebt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie sich noch weiter zum IFG vertiefen wollen, dann empfehle ich Ihnen den Kommentar zum IFG von Dr. Mirnitzki, erschienen im NWV Verlag Österreich, und den Kommentar von Dr. Schneider, erschienen ebenfalls im Verlag Österreich. Beide Kommentare können Sie im Online-Shop erwerben. Sie finden diesen unter www.verlagösterreich.at. Ich verabschiede mich hier von Ihnen. Bis zur nächsten Folge von Wo Recht lebt.